Vorprogramm gibt, habe ich das Gefühl, eigentlich ist so viel schon gesagt worden, oder? Das waren laute kleine Impulse. Nur wegen euch sind meine Notizen völlig durcheinander gekommen, weil ich so viel auf... Also wenn ich dann völlig durcheinander komme, ist es, weil so viel Gutes schon da war, sich einfach aufgreifen möchte. Zuerst herzlich willkommen an die Tagesgäste. Schön, dass ihr da seid. Was hatten wir alles? Das Leben im Wir, Simone, das hat mir so gut gefallen. Und danke für deine Geschichte. Und die Workshops, dass wenn das nicht ganzheitlich ist, Spaziergang mit Hesekiel, wie toll ist das mit dem Fluss. Lettering, schreib. Ich mache gerade eine Studie für die Jahreslosung von übernächstem Jahr. Also man muss immer so ein bisschen im Voraus denken. Ich werde nicht verraten, was das ist. Aber ein Satz drin ist, schreibe. Erzähle, morgen, erzähle. Auch mit zitternden Knien, auch wenn du denkst, ich kann es gar nicht, mach's trotzdem. Erzähle, es hat Kraft. Schreibe, schreib auf. Und ich habe all die Stellen in der Bibel aufgelistet, wo Gott sagt, schreibe. Und es sind sehr viele. Deshalb haben wir das Buch. Das, was hatten wir sonst? Oh ja, ins Gras beißen mit Annemarie. Wow, zuckerfrei leben. Ich sag euch, ein Kind von mir hat mir so eine schwarze Schokolade gegeben. Du Mama, das hilft dir über diese Zeit hinaus. Und ich habe diese schwarze Schokolade gesagt, das ist nicht das Gleiche wie diese süße und oh meine Güte. Aber ich habe es trotzdem mir angetan. Schwarzes, gesunde Schokolade. Langsam kauen, hat meine Tochter gesagt. Und dann hast du das gleiche Gefühl, wenn du eine ganze Milka-Tafel gegessen hättest. Nee, nicht geklappt. Tanzen, jawohl. Dass die zwei Seiten des Gehirns dadurch verbunden werden, war für mich ganz, ganz neu. Und ja, auch die Bücher, ich glaube, dass ich an alles gedacht habe, genau. Also insgesamt, das Bild war so schön. Und auch die Namen wie Timothy Keller und Connor und Oswald, Elke Möller, haben auch so liebevolle Impulse zu geben, gerade zu diesen Themen. Also geht nach Hause überladen mit Büchern. Christmas is coming, ladies. Genau, Weihnachten auf dem Weg. Für die Tagesgäste auch, ich möchte einfach kurz eine Wiederholung von gestern. Ich habe gestern gesagt, da waren viele Fragen, welche Bücher ich dabei habe. Ein Kurzdurchlauf. Ich habe einen Flyer, nicht alle Bücher sind dabei, weil mein lieber Verlag ist manchmal ein bisschen im Verzug, die nachzubringen. Da gibt es einen Flyer, auch eine Homepage, wo man sich für ein Newsletter anmelden kann, gratis, einmal im Monat schicke ich irgendwas heraus mit Ressourcen. Wie gesagt, diese anderen Ressourcen nützt alles, was da auch heute dann empfohlen wurde von dem Büchertraum. Ich habe auch eine Playlist von dem Podcast. Es gibt ja vergangene Themen, die vielleicht interessant sind. Leben mit Ängsten. Hiob habe ich durchgemacht. Vergeben, muss ich das wirklich? Und da habe ich auch sehr viel von Timothy Keller gelernt an der Stelle. Hat Gott wirklich gesagt, die Glaubwürdigkeit der Bibel wird sehr angefochten heutzutage. Warum ich dieses Buch glaube vom Anfang bis zum Ende, obwohl ich eine Elite-Universitätsabsolventin bin, habe ich umso mehr, je mehr ich drin lese, desto mehr gibt es nichts anzufechten für mich. Es ist so stimmig. Und auch die Bibel noch nicht entdeckt haben. Da gibt es ja viele Tipps dazu, ganz praktisch. Vitaminspritze einmal am Tag, 3 Minuten. Das ist so beim Zähneputzen, kann man es hören. Oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Was habe ich sonst? Der normale Alltag, Leben von der Ewigkeit her, Umgang der Himmel, Umgang mit Tod. Umgang mit Sterben und Sterbenbegleitung habe ich angepackt in Juli, nachdem ich einige selber Trauer erlebt hatte. Die Geschichte von Tama, ein paar ungewöhnliche Dinge. Also da sehr, sehr gerne einfach gucken. Ich schreibe auch für Ethos Zeitschrift einmal im Monat. Leben am reich gedeckten Tisch sind solche Geschichten aus der Bibel, die Tische Gottes, wie ich sie entdeckt habe. Und er hat auch das Thema Sättigung, was wir ja vorhin angesprochen haben. Wenn Kinder andere Wege gehen, es gibt eine Epidemie von Kindern aus christlichen Häusern, die nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben wollen oder mit Kirche. Das ist, und dann vor allem wir als Mütter. dann denken wir, was habe ich falsch gemacht? Oder man macht sich selber Vorwürfe. 30 Jahre habe ich diesen Kindern geschenkt und jetzt? Und mit dieser Art von Zerbruch umzugehen, es ist sowieso schwierig, wenn die Kinder das Haus verlassen. Ich finde es schwierig, weil ich mehr an sie denke, als sie an mich. Und das finde ich ein bisschen unfair. Und bis ich mich daran erinnere, dass ich genauso war. Also es war immer mein Papa, der angerufen hat. Ich dachte, ich denke mit Beschämung. Okay, dann ergreife ich Initiative. Aber man darf es nicht zu viel machen, dass es sie nervt und all diese Dinge. Also hier, da habe ich auch Interviews geführt mit Kindern oder Jugendlichen aus unserem Umfeld, die ganz weg waren vom Glauben, aber zurückgekommen sind. Und sie gefragt, warum. Das ist interessant, da habe ich einige Überraschungen erlebt. Und auch eine Familie bei uns, wo die Hälfte der Kinder wirklich mit Kirche und Glauben voll dabei ist und die andere Hälfte nicht. Und wie leben sie diese Spannung? Diese Frau hat Frieden damit geschlossen, eine gute Freundin von mir. Und ich habe unter Decknamen auch unsere eigene Geschichte. Und sie hat eine richtige Unbeschwertheit in diesem Spannungsfeld gefunden, was mir auch sehr gut getan hat. Romane, das ist die Geschichte, Flucht nach Mattingly Hall von Lady Harriet. Das ist eine alte Frau, die für dement gehalten wird, aber sie ist nicht dement, sie spielt nur. Das schwebte mir schon als Kind vor, so eine Geschichte zu schreiben. Ich hatte genug von diesen jungen, schönen Heldinnen, wo alles gut läuft am Ende. Ich wollte eine alte Frau, die von allen verachtet wird. Aber sie ist die Heldin am Ende, sie zieht alle über den Tisch. Es ist ein bisschen gruselig, weil ich heile Weltromane nicht mehr lesen wollte, auch die frommen, weil meine Welt war nicht heil. Ich habe es hier und da ein bisschen übertrieben, meine mit einer Gruseligkeit, aber es ist... Meine Schwiegermutter, die gar nichts sehr glaubensskeptisch ist, aber Leseratte, ich habe ihr das zuschicken lassen. Und sie ruft mich an und sagt, nur wegen dir habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe gesagt, Oma, du wolltest mich beleidigen, aber weißt du was? Das ist das beste Kompliment, was du... Aus Versehen hat sie was Gutes gesagt. Ich habe sie lieb, total lieb. Von dem Podcast gibt es auch zwei Andachtsbücher, das ist frisch von der Presse, neue Andachten, wo man sich schriftlich einfach diese Serien durchgehen kann. Wiederum Themen wie kann ich vergeben? Ein Thema, das sehr viel Reaktion hervorgerufen hat, Umgang mit frommen Narzissten. Kennst du sie? Die Bibel, es gibt ja herrliche Narzissten in der Bibel. Sehr unterhaltsam, die sind auch meine Inspiration für meine Charaktere. Aber die Heuchelei ist so lustig. Es ist die Heuchelei, wenn man nicht unbedingt ein Opfer davon ist, ist es absolut unterhaltsam. Das habe ich durchgemacht hier, wie man damit umgeht im eigenen Leben, wie man vermeidet, selber eine zu werden. Dann ist es total wichtig, genau. Und dann gibt es ein paar kleine Bücher. Du bist ein Gott, der mich sieht. Prüft alles, behaltet das Gute, ist die neue Jahreslosung. Habe ich zuerst sehr langweilig gefunden, bis ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und alltagstauglich, das sind eine Best-of-Artikeln aus Ethos. Und dann zwei, last but not least, ziemlich frisch von der Presse, ist Frucht, die nach Gott schmeckt. Da gehe ich der Frage nach, muss ein Christ ein netter Mensch sein? Das war inspiriert durch ein unvergessliches Gespräch mit jemandem, der absolut, ich schätze diese Leute sehr, super Theologie, bibelgläubig, absolut. Aber ich musste in irgendeine bestimmte Situation sagen, es wäre hilfreich, wenn ihr auch nette Menschen wärt. Und nicht nur Recht hätte die ganze Zeit. Man sitzt mit euch zusammen, hat immer Angst, irgendwas falsch zu machen. Man sitzt am Rande des Stuhles. Und ihr habt keinen Humor, keine Freude, aber immer Recht. Und das ist nicht sehr gewinnend. Und das war meine Inspiration für dieses Buch. Wunderweihnacht, alte Texte aus, herrlich illustriert vom Seidel Verlag, vom alte Weihnachtslieder. Eigentlich, hey, das ganze Evangelium steckt drin. In O, du Fröhliche, macht hoch die Tür, nützt das. Alle Leute werden ein bisschen fromm ab Advent. Und hier kann man ihnen zeigen, warum. Warum sie fromm werden und warum sie ein bisschen Gänsehaut bekommen. Einfach stille Nacht, ganzes Evangelium drin. Diese alten Texte, die wir alle kennen und lieben und dann Kringel natürlich. Also, bedient euch, wie gesagt, ich signiere auch gerne oder nehmt euch einfach den Flyer mit oder nehmt sie mit unten beim Büchertraum. Ich bin, wie ihr merkt, ein Bücherfan. Ich sage immer meinen Schülern, oder habe ich aufgehört an der Schule jetzt, das Erste, was man macht, ein neues Buch, riechen. Macht ihr das auch? Genau. Und der Duft von frischem Papier. Und Internet ist nie ein Ersatz dafür. Vielleicht kommt die Zeit wieder, wo Papier geschätzt wird. Schreib, lest. Genau. Die Geschichte von Hannah. Für die, die gestern nicht da waren, kurzen Recap. Wir haben angefangen, süß bleiben in einer sauren Umgebung. Eigentlich war die Hannah schon sauer. Wir lesen, sie war verbittert. In einem Frauenkreis hat eine Frau gesagt, ja, Hannah, niemals war sie verbittert. Ich gesagt, doch, steht da. Sie war verbittert. Also die Säure machte sich schon breit. Und man kann in manchen Geschichten von der Bibel, die sind so praktisch. Es gibt einige Leute in der Bibel, die kurz am Kippen sind in Bitterkeit. Wenn du zu weit in Bitterkeit hineinkommst, ist es manchmal schwierig, wieder rauszukommen. Weil du siehst die Welt nur durch dieses Glas, diese Brille, was mir alles passiert ist. Und du vergisst, dass das Glas nicht nur halb leer ist, sondern auch halb voll. Diese Kunst zu verlieren, das geht sehr, sehr schnell. Der ältere Sohn in Lukas 15, drüber hinaus, er war nicht mehr zu retten. Wer war Saul, König Saul ist so ein Beispiel, da haben wir es mit den Narzissten wieder. Wie er um sich schlägt und dieses Opfergehabe aufspielt, obwohl er alles in der Welt hat. Der gesegnete Mann der Welt, völlig verbittert und fängt an, zerstörerisch um sich zu greifen, bis hin zu Mord. Ahab war so eine. Es waren fromme Leute. Und Elias, der Prophet, Elia ist fast da reingekippt. Gell? Er hatte diese Burnout, diesen Zusammenbruch. 1. König 19 hätte genauso die Geschichte nehmen können für diese Vorträge. Und ist am Ende. Und Anja, fast gekippt, fast. Ich habe mich so viel Mühe gemacht. Ich habe mir so viel Mühe und das soll meine Belohnung sein. Stimmen, die du auch kennst in deiner Seele. Aber durch diese reich gedeckte Tisch, das ist eine der köstlichsten gedeckten Tische in der Wüste, wo dieser Engel kommt. Lebendiges Wasser, frisches Fladenbrot, direkt von Gott selber gebacken. Und wie der wieder ein Comeback erlebt, auf die Füße kommt. Und die besten Zeiten stehen ihm noch davor. Es ist eine köstliche Geschichte. Naomi ist noch eine, verbittert. Nenn mich Mara, die Verbitterte. Ich bin nicht mehr Naomi, die Liebliche. Und wie Gott sie wieder zurückholt. Also faszinierende Geschichten. Und auch die Hannah ist auch eine. Auf der Messerschneide könnte sie kippen in diese Sumpf von arme Ich, Gott mag mich nicht. Und sie, wir werden heute sehen, wie sie da wieder rauskommt. Wir haben den ersten Teil angeschaut. Gestern Hannah als Fallbeispiel für diesen Fluss in Hesekiel, habe ich auch erwähnt, wo das Wasser aus Gottes Gegenwart fließt, das frische Wasser in die Ebene zum Salzmeer. Und anstatt diesem natürlichen Prozess, dass alles dann salzig und fad und abgestanden wird, das, was mit Wasser passiert, wenn es wegfliegt, fließt von der Quelle, genau das Gegenteil geschieht. Psalm 84, sie gehen durch Baka, durch das Tal des Weinens und sie machen daraus Quellwasser. Das ist das Bild von dieser Süßlieblichkeit aus der Gegenwart Gottes, die dann um sich greift. Heute Abend werden wir sehen, welche praktische Auswirkungen das haben kann in unserem Umgang mit Menschen, weil es muss eine Auswirkung haben. Deshalb, wenn ich gefragt werde, muss ein Christ ein netter Mensch sein? Inzwischen sage ich, eigentlich schon. Eigentlich schon. Nicht, weil wir versuchen, das hat Simone so gut gesagt, dieses sich abmühen, immer brav und das Richtige zu, das ist es nicht. Es ist, wenn ich aufhöre, mich abzumühen. Wenn ich erkenne, ich kann's nicht. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Wir singen das so leicht. Hast du auch das Wort Kapitulation? Genau, wenn ich sage, Herr, hier bin ich. Und da werden wir gleich in diese Geschichte das sehen. Die Geschichte von Hannah ging mir einmal unter die Haut, besonders als mein erstes Kind 12 Wochen zu früh auf die Welt kam. Und das war Anfang der 80er Jahre, wo wir haben sicher Krankenschwester hier dabei, vielleicht einige, die sich mit Frühchen auskennen. Es war damals ein Kampf ums Überleben für so ein Kind, 27. Woche. Und die, also ich glaube, heute können sie 24 Wochen Frühchen gut durchbringen. Damals noch nicht. Und so war es 8 Wochen lang ein Ringen, das erste Kind. Und gleichzeitig lag meine Mutter im anderen Krankenhaus, gerade Krebsmetastasen festgestellt. Es war zu viel. Und bevor ich dann zum Kaiserschnitt so in die OP gerollt wurde, ich weiß noch, wie ich gebetet habe, Herr, wiederum, das reicht jetzt. Also meine Tochter verlieren, meine Mutter, beides, nee, dann kannst du mich auch gleich nehmen. Dann möchte ich nicht mehr aufwachen von dieser OP. Solche Gebete darf man auch beten. Und so schnell kann es gehen. An einem Tag hängte ich die Wäsche auf, kaufte eine neue Hose, holte Milch vom Supermarkt. Am nächsten Tag lag ich im OP-Saal. 3 Tage später saß ich in der Kinderklinik neben dem Brutkasten meines ersten Kindes, Deborah. 12 Wochen zu früh, Ausgang ungewiss, mitten in einem Dickicht von Überwachungsmonitoren, das Gepiepse, der Gestank nach Desinfektionsmittel, blubbernden Röhrchen, piependen, blinkenden Geräten, vor lauter Schläuche, Kabel und Verbänden vom Säugling kaum etwas zu sehen. Schwestern in blauen Kitteln huschten hin und her, der Geruch von Desinfektionsmitteln hing in der Luft. Dem Kind neben uns war das Beatmungsgerät gerade ausgeschaltet worden. Eine Ärztin hatte den Eltern gerade erklärt, dass nichts mehr zu machen sei. Der verwaiste Vater blickte auf seinen Sohn und schluchzte. Intensivstation. Nur ein paar Meter trennen 2 komplett verschiedene Welten. Draußen hupen die Autos, erledigen die Passanten ihre Einkäufe. Drinnen schweben Menschenseelen zwischen Leben und Tod. Eine Tür, die in die Ewigkeit führt. Wer hier ein- und ausgeht, für den teilt sich das Leben in davor und danach. So auch bei uns. Ich hatte gerade erlebt, wie ein Kind stirbt und meins könnte das nächste sein. Die kleinen Patienten waren entsprechend der Ernsthaftigkeit ihres Zustandes aufgereiht. Das tote Kind lag im 2. Brutkasten, unseres im 1. Dort, wo das kränkste Baby immer lag. Durch ein kleines Seitenfenster in der Glasscheibe durften wir unsere Tochter berühren, zumindest die Teile, die nicht verkabelt waren. Ich wollte die winzigen, durchsichtigen Fingerchen, dünn wie Streichhölzer, die die Kuppe meines kleinen Fingers umklammerten, nicht loslassen. Doch die Besuchszeit war vorbei. Ich flehte den Herrn um das Leben meines Kindes schon wieder an, flüsterte den trauernden Eltern mein Beileid zu und lenkte meinen Rollstuhl zum Aufzug zurück in mein Zimmer. Eine hochschwangere Frau torkelte im Gang mit einer Zigarette im Mund an mir vorbei, fluchte über die bevorstehenden Geburtsqualen und den Stress schlafloser Nächte. Das ist echt grau. Ein bisschen wie Hannah. Ich dachte, Mann, ich hätte gerne deine Probleme. So gerne. Ich erinnerte mich an den Kommentar meiner Schwester, die als Ärztin in diesem Krankenhaus gearbeitet hatte. Draußen im Müll liegen Säuglinge, die größer sind als deins. Auseinandergerissen, weggeschmissen, abgetrieben. Endlich wieder allein, eine Lawine von Panikgefühlen, Tränen flossen ungehindert. Ich weinte für die Eltern, die ihr Kind verloren hatten, griff nach meiner Bibel, blätterte mit zitternden Händen durch die Psalmen. Irgendein Halt brauchte ich, bis mein Mann in 3 Stunden für die nächste Besuchszeit kommen würde, um mir wieder Mut zuzusprechen. Er zweifelte keine Minute lang dran, dass unser Kind überleben, gesund sein würde. Und dann hielt ich bei Psalm 84 an. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden. Die Schwalbe ein Nest für sich. Wo? In den schönsten Bäumen? In den Sträuchern? Nee, deine Altäre, Herr der Herrscher, der Altar. Und da schrieb ich neben diese Stelle, der Ort des Opfers ist der Ort der Sicherheit. Es war der Ort, wo Tiere geschlachtet wurden. Dort ist auch der Fingerzeiger auf einen anderen Altar, auf den Altar, auf den der Sohn Gottes geopfert wurde. Und dann las ich die Geschichte von Hannah. Und ich schrieb auf in meinem Tag, schreib immer, liebe Ladies, auch wenn es nur für dich ist. Ich muss mein Kind auch wieder zurückgeben. Vielleicht war es mir nur für ein paar Tage ausgeliehen, gehört mir nicht. Und dann schlief ich ein. Und das Kind wurde uns zurückgegeben. Inzwischen ist sie über 40 Jahre alt, selber 4 Kinder. Aber das Gefühl ließ mich nie los. Dieses Leben gehört mir nicht. Ich habe es ihm gegeben. Es ist ausgeliehen. Und ob wir uns unser Leben ihm geben oder nicht, spätestens an dem Tag, wo wir selber sterben werden wir loslassen müssen. Christsein ist das Vernünftigste, was du machen kannst, weil du gibst dein Leben weg, bevor es dir weggenommen wird. Du gibst es in die Hände, in die es gehört, als Geschöpf für den Schöpfer in verschiedenen Bereichen des Lebens. Das war nicht das Einzige. Der Gang ein anderes Mal, und deshalb musste ich schier fast weinen über dieses Lied. Wir sangen dieses Lied immer wieder in Nigeria, als der Krieg uns einholte und in eine Nacht, wo wir nicht wussten, wie es ausgeht. Die Schreie der Ermordeten hörten wir draußen. Mein Vater war stundenlang unterwegs, um verwundete Männer rauszubringen. Lange Geschichte, ganz kurz. Wir beteten an dem Abend. Ein Polizist schützte uns vor dem Mob draußen. Wir knieten uns instinktiv auf den Boden, gaben alle Menschen, die ihres Lebens nicht sicher waren, in die Hände des Herrn. Und dann sangen wir den Choral "It is well with my soul". Das haben wir, meine Tochter hat es bei ihrer Hochzeit gehabt in beiden Sprachen, weil es meine Mutters Lieblingslied war. Nun lebe ich für Christus, in Christus allein. Sein Wort ist mein leuchtender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele Lob singet dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl. Nicht in den Umständen, nicht in irgendwelchen weltlichen Sicherheiten, nicht in den allen, was gut läuft oder nicht gut läuft, sondern in Christus ist mein ganzer Halt. Diese Lieder, die man so herrlich und so passend, die erinnern uns dran. Deshalb haben wir sie. Die erzählen uns die andere Geschichte, die hier läuft. Und das ist Gottes Geschichte. Und das ist, was Hannah, bin ich absolut sicher, ich habe gesagt, was erlebt sie in dieser Stunde im Gebet? Wir haben gestern gesehen, wie viele Sachen, wie viel Säure hier sich ansammelt in dieser Seele. Es ist fast nicht auszuhalten. Ablehnung, Verachtung, Demütigung, Mobbing pur. Und dann der Schmerz der Kinderlosigkeit. Und da kannst du jede Art von Schmerz da einfügen. Ablehnung, Sorgen, Ängste um die Zukunft. Es kann vielleicht für manche von uns Krankheit, gesundheitliche Probleme dazukommen. Sicherlich, wenn wir hier eine Liste sammeln würden, wären wir einen ganzen Roman schreiben können. Und hoffentlich erzählt ihr manche dieser Geschichten morgen. Was hat diese Seele bitte gemacht? Beziehungen, ihre Beziehungen kommen unter Druck. Wir haben gesehen, ihr Mann fängt an, sich Sorgen zu machen um sie. Die Beziehung zu ihrer Rivalin Penina, zum ganzen Umgebung sind belastet. Die Enttäuschungen jeden Monat. Schon wieder keine Schwangerschaft, schon wieder Perspektivenlosigkeit. Meine Freundin Ursel ist mit dabei. Sie hat zwei, ich darf es erzählen immer, Ursel, gell? Zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Was man da ein Comeback, wenn es zum zweiten Mal schief geht? Und dann hat sie den Herrn gefunden und wenn man mit ihr zusammen ist, würde man nie drauf kommen. Man würde denken, fromme Frau, fromme Kindheit, alles schön fromm und gut gelaufen, ist gar nicht so. Deshalb bin ich so gerne mit ihr unterwegs, weil es erinnert mich immer an die Kraft des Herrn, ein Leben wieder gesund zu machen und aus dieser Verbitterung rauszuholen. Und dann geht sie, wir haben gestern gesehen, sie weinte, sie aß nicht, letzte Sicherung ist durchgebracht und wir haben ihr Gebet angeschaut, wie leidenschaftlich sie betet, mit Tränen. Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet, 1. Samuel 1, 15. Ich bin nichts anderes als eine sehr betrübte Frau. Ja, einmal ging es mir echt schlecht. Ich glaube, ich war unterwegs und mein Mann hat kurz geschrieben, alles okay. Und ich habe zurückgeschrieben, 1. Samuel 1, 15. Ich bin nichts anderes als eine tief betrübte Frau. Ich hab ihn die Schlüsse ziehen lassen. Weiß ich. Herz vor dem Herrn. Aus meinem großen Kummer, Herzeleid habe ich so lange geredet. Ich habe dann gesagt, die Bibel ist deswegen so ein dickes Buch, weil es so viel geheult wird. Nicht, weil es ein Regelwerk ist. Obwohl da viele Regeln auch drin sind, die gut sind und gesund sind. Aber zu versuchen, christlich zu leben, ohne diese Beziehung zum Herrn, ist eine etwas extrem mühsame Tretmühle. Ist wirklich schlimm. Aber zuerst dieser Blickkontakt zum Herrn, dafür ist es das Handbuch. Und alles andere, ich gehorche ihm, ich halte seine Gebote, nicht weil ich muss, sondern weil ich ihn gesehen habe. Und ich kann nicht anders, weil ich Lust habe, weil ich will und nicht muss. Und dann haben wir aufgehört an dieser seltsamen Stelle, wo sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen, meine Gedenken, deine Magd nicht vergessen wirst, einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Das war meine innere Befreiung vor Bitterkeit, als ich nicht wusste, ob mein Kind leben wird oder nicht. Und in vielen anderen Situationen, wo ich nicht sicher war, ob es gut ausgeht. Und es ging nicht immer gut aus. Erhörte Gebete oder erfüllte Wünsche sind nicht automatisch ein Zeichen von Gottes Gunst. Manchmal findest du ihn mehr in den unerfüllten Wünschen, in den Wartezeiten. Ich habe gestern auch angedeutet, deine Stärken, deine Talente, alles geschenkt von Gott, aber wo du Gott begegnest, sind eher in deinem Mangel, in deiner Schwachheit, in den Dingen, die dir vorenthalten werden oder gefühlt vorenthalten werden. Dort, wenn du die Bibel wirklich glaubst, und das finde ich so befreiend, oft denken wir automatisch, Gott mag mich nicht, weil er mir das nicht gegeben hat. Nee, Gott mag dich, weil er dir das nicht gegeben hat, weil er die Lücke füllen will mit seiner Gegenwart, weil er dir mehr von ihm geben möchte. Ob das Einsamkeit ist, ob das die große Liebe, die sich nicht eingestellt hat, oder die große Liebe, die vorbei ist, oder alte Schwäche, oder Krankheit, oder Ablehnung oder eine Beziehung, die in die Brüche ging, all diese Dinge, die wirklich die Tränen bringen, merk auf, das sind die Stellen, wo Gott landet. Darf ich das einfach da in die Runde werfen? Es ist meine Erfahrung und sicher viele von euch, in unserem Mangel finden wir seine Fülle, nicht in unserer gefühlten Fülle, die sowieso nur von ihm geschenkt und ausgeliehen ist. Meine Talente gehören mir nicht. Deshalb bin ich völlig frei, sie einzusetzen oder aber nicht. Kein Grund für Eitelkeit, kein Grund für Enttäuschung, nichts. Die gehören ihm, ich verwalte nur. Ausgeliehen für ein paar Jahre, mein Leben überhaupt, mein Körper. Mein einziger Job ist gut zu verwalten. Ich lebe hier nur in Miete. Deshalb muss ich jetzt zuckerfrei leben. Ich muss das Ding gut pflegen. Ich will so lange leben, wie der Herr mir Leben schenkt. Und dann merkt ihr, wie befreiend das ist. Dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Es ist nicht ich, mich, meine und was mir zusteht und was mir gehört. Und ich muss nicht mehr bewachen, meine Rechte bewachen. Und all die Dinge, die uns schlaflose Nächte geben, die fallen damit ab. Klar, wir haben immer noch schlaflose Nächte, aber wir können uns immer durchringen anhand dieses Buches. Immer wieder, und das bleibt ein Lebensstil, immer wieder zu diesem Ort, wo wir sagen, Herr, hier bin ich schon wieder und ich weine schon wieder, aber ich erinnere dich und mich dran, wem dieses Leben gehört. Wenn du diese Entscheidung nie getroffen hast für ihn, wenn du gedacht hast, Christsein ist nur ein bisschen Weihnachten, Ostern und hier und da ein Notgebet, falls es mir irgendwas bringt, ich möchte dich einladen, diesen Gott kennenzulernen. Durch Jesus und richtig ernst mit ihm zu machen und vielleicht Gespräche zu suchen mit den lieben Mitarbeitern hier, ist viel wichtiger als die Vorbereitung auf den nächsten Urlaub, sage ich euch. Viel wichtiger als die neue Ausstattung für die Küche, als das neue Auto. Das alles wird vorbeigehen. Und die Bibel ermahnt uns, warnt uns, denkt an die Ewigkeit, denkt an danach. Lebt schon jetzt so, dass du deinen Tod überlebst. Verstehst du, was ich meine? Dass du weißt, wo es lang geht. Dass du zuversichtlich sterben kannst, weil du weißt, dass du mit Gott reinen Tisch gemacht hast. Und oft diese Auszeiten sind Zeiten, wo wir nicht mehr abgelenkt sind durch die Dinge des Alltags. Ich weiß oft, wenn ich über geistliche Dinge nachdenke, plötzlich muss das Müll ausgetragen werden. Und jetzt? Und die Pflanzen, Fenster, die sehen ja schlimm aus, wenn die Sonne scheint. Die Ablenkungen sind so viele. In solchen Auszeiten sind sie ein bisschen weniger, hoffentlich. Und dann wirklich mit Gott diese Art von intensive Verbindung zu suchen, die Hannah gesucht hat. Warum hat sie gesagt, Herr, gib mir dieses Kind und ich gebe es dir zurück? Den Clou dafür finden wir im zweiten Kapitel von Samuel. Hannah bekommt tatsächlich das Kind, sie wird schwanger. Und dann fragt man sich, zieht sie die Nummer jetzt durch? Oder ist das wieder so ein leeres Versprechen? Und dann würde ich wahrscheinlich nachher beten, oh Herr, das weißt du, das war nur aus dem Effekt. Das kannst du doch nicht von mir verlangen, dass ich mein Baby wieder weggebe. Das macht doch keine Mutter. Hallo, ist ja völlig unnatürlich. Erwartet man aber, wenn man es zum ersten Mal liest, sie wurde schwanger, hat ihn Samuel genannt, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und zuerst haben wir gelesen, sie geht zurück, genauso unschwanger wie vorher, ja klar. Und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Also irgendein Schalter ist umgelegt worden, noch bevor sie weiß, dass sie das Kind bekommen wird. Das ist eine der erstaunlichsten Verse in der Bibel. Die Frau ist wieder fröhlich, obwohl in ihren Umständen sich nichts geändert hat. Denke auch an Hiob, der seine Klassiker gebracht hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebet. Ja, Hiob, ja gut, kannst du sagen. Der Herr hat dir geholfen, dich geheilt, dich wiederhergestellt. Nö, nichts davon. Er blickte dem Tod ins Gesicht, kratzte an Wunden, die nicht heilen wollten. Es eiterte. Er saß auf einer Müllhalde. Seine Freunde, seine fromme Freunde predigen ihn an. Seine Frau mäkelt rum die ganze Zeit an ihm. Er hat alles verloren. Und er sagt, ich weiß, hallo, was ist da passiert? Er hat genau das Gleiche erlebt, was Hannah. Er hat gesehen, hier läuft eine andere Geschichte und das gibt mir Hoffnung. Auch wenn ich sterbe, werde ich leben. Das kommt alles aus Hiob. Ich hatte dich vom Hörensagen vernommen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Hagar, Elroy. Letztes Jahr habt ihr das Thema Elroy gehabt. Sie dreht sich um, marschiert schnurstracks erhobenen Haupes in diesen Ort der Verletzung zurück. Und sie sagt nicht mehr, oh, die schreckliche Sarah, und oh, wie bin ich verletzt, und Mann, ging sie schlecht mit mir um, obwohl das alles passiert ist. Sie sagt, Elroy, der Herr hat mich gesehen. Andere Geschichte läuft. Ihr Sohn hat einen Namen, sie weiß, das ist mein Kind. Und da ärgern sich Leute mit mir, wenn ich diese Geschichte auslege. Ja, das hätte alles nicht passieren sollen. Und ich sage, ja, genau. Hätte alles nicht passieren sollen. Und das ist der ganze Sinn der Geschichte. Gott landet überall dort, wo alles hätte nicht so passieren sollen. Auch ein Grund, warum die Bibel so ein dickes Buch ist und warum du so viele Tränen geweint hast in deinem Leben. Und da schaltet er sich ein, auf deine Einladung hin. Und die Dinge, die hätten nicht passieren sollen, diese zweite Ehe mit Penina hätte wahrscheinlich auch nicht passieren sollen. Das ist nie die Frage in der Bibel, das ist so interessant. Das ist die Frage, die wir immer stellen. Blöde Mann, wieso vertraut er dem Herrn nicht einfach, wie Zacharias und Elisabeth später, kriegen sie ihr Kind? Warum diese dazu? Man muss gewusst haben, das sind meine Gedanken immer. Lea, heirate den Jakob, ja nicht, das ist kein Ehemann für dich. Also mein Mutterherz schlägt immer mit, Hagar, weg von diesem Bett von Abraham, mach das ja nicht. Aber Gott lässt Dinge laufen und dann, sobald ein Herz gebrochen genug ist, um nach ihm zu schreien, ist er da. Elroy wartet am Brunnen auf dich, wartet in der Wüste auf Elia mit Brot und Wasser in der Hand. Wow, es gibt nichts, was diese Geschichten toppen kann. Was sagt Hannah? Gut, kriegt das Kind, zieht die Nummer durch, brachte ihn ins Haus des Herrn, und das Lustige ist, wie ihr Mann einfach mitmacht. Sie sagt, du, ich still das Kind ab und dann bringe ich ihm ins Haus des Herrn, okay? Und er sagt, ja, mach das. Er ist auch ein toller Mann, oder? War eingeweiht, hat gespürt, hier läuft was. Am Ende, dann singt sie ein Lied. Sie gibt das Kind ab an Eli, also man könnte so viel hier auspacken, aber der Zeit wegen, muss auf die Zeit achten, sagt sie Tschüss, und eigentlich von den Umständen her ist Hannah genau in der gleichen Situation wie am Anfang. Ohne Kind geht sie wieder nach Hause. Sie weiß noch nicht, dass sie 5 weitere bekommen wird. Das wissen wir. Wir wissen immer, wie es ausgeht in den Romanen. Aber guck mal, was sie sagt. Echte Highlights hier. Mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan. Erzähle, morgen, erzähle gegen meine Feinde. Ich freue mich über deine Hilfe. Erzähle, dann bestärkt es dich. Schreib's auf. Lettering heute. Kein Fels ist wie unser Gott. Die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren. Sie hat nur 1 geboren und ihn wieder weggegeben. Also sie sieht etwas hier, was jenseits der Wunscherfüllung ist. Erhebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Moment mal, Hanna, du gehörst gar nicht zu einer königlichen Familie. Was redest du hier von Königen und aus dem Schmutzen unter die Edlen? Thron der Ehre? Wir sind jetzt schon bei dem 8. Strophe von ihrem Lied. Sie hat kein Wort über dieses Kind gesagt. Kein Wort über Wickeltisch von Ikea oder Bobbycar mit Gummirädern oder Holzrädern oder Zähne oder welche ersten Worte oder Möhrenbrei, organisch oder biologisch. Nix, ich mache die Dinge nicht klein. Ihr wisst, ich meine das in Spaß. Die Füße seiner Frommen behütet er. Niemand ist stark durch eigene Kraft. Was schimmert hier alles durch? Sehr ähnlich wie ein anderes Lied, das gesungen wird bei dem Geburt, vor dem Geburt eines Sohnes in Lukas 1. Meine Seele erhebt den Herrn. Wer hat das gesungen? Maria. Meine Seele erhebt. Wir haben Gerhard Schnitter bei uns in der Gemeinde. Der hat das vertont. Musiker in Deutschland. Denn ich freue mich. Ja, ich freue mich. So ähnlich. Und ich glaube, das hat sie von Hannah hier. Dann kommt es. Moment, wo ich richtig aufmerke. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Also es ist wirklich in einer anderen Narrative jetzt drin. Er wird seinem König Macht verleihen. Vers 10. Moment mal, Hannah, König? Wir sind doch in der Zeit der Richter. Es gibt doch keine Könige. Wen meinst du da? Es wird noch besser. Und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Der Gesalbte ist der Christus. Der Messias, König, Messias, Thron der Ehre, richten die Enden der Erde. Merkt ihr, was hier passiert ist? Sie lebt in einem anderen Narrativ. Es ist nicht mehr, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Es ist, er hat gegeben, sie hat zurückgegeben und sie ist in einem anderen Schiene drauf. Kann es sein, wir wissen, das weiß sie noch nicht, wir wissen, wer dieser Samuel war. Er war ein Mann von außerordentlicher Integrität, Gottesfurcht, Unerschrockenheit. Ich habe gestern gesagt, es war Land unter im Volk Israel damals. Weil Hannah war so besessen mit ihrer eigenen Not. Sie geht in die Gegenwart Gottes, heult sich aus und dann kommt dieser Gedanke. Und jetzt haben wir einiges über Fürbitte hier. Vielleicht hat Gott auch eine Not. Kann das sein? Nicht nur, gib mir heute mein tägliches Brot, dürfen wir beten? Schenk das, schenk das, schenk das. Dürfen wir beten, mache ich mit großer Zuversicht. Schenk mir einen Parkplatz her, ich habe es eilig. Schenk mir ein Schnäppchen, ich habe nicht den ganzen Tag zum Einkaufen her. Lass dieses Kleid, das von dir ist, in meinen Korb reinspringen. Dann denke ich, meine Güte. Die Welt geht unter, die verfolgte Kirche bangt um ihrem Leben. Leute gehen in Gottesdiensten, wissen nicht, ob sie nach Hause kommen und ich bete um ein Kleid. Ich mache es trotzdem, weil ich auch das bete, dein Reich komme. Schenk das, damit dürfen wir reinkommen. Vater unser, gib uns unser tägliches Brot, gib mir das, was ich brauche. Kein Sperling fällt vom Baum, ohne dass er das merkt. Er hat die Haare auf deinen Kopf, auch die grauen, gezählt. Wow, so ein Gott. Und dann der Gedanke, aber Herr, was brauchst du heute? Dann kann man von Gebet sprechen, von Fürbitte, dass Gott den Schalter umlegen darf. Und sie, vielleicht ahnt sie, sie legt ein Gelübde ab und sagt, Herr, du bekommst dieses Kind. Irgendwas in ihr sagt, vielleicht braucht Gott auch ein Baby. Vielleicht braucht er auch ein Kind. Kann es sein, dass ich mich direkt in seine Not hineingeheult habe? Wir wissen, dass Gott auch ein gebrochenes Herz haben kann. Dass er auch heult und weint. Siehe Jesus in Jerusalem. So gerne hätte ich euch an mein Herz gedrückt. Vielleicht ist es ein Wort für jemand heute. So gerne würde er dich an sein Herz drücken. Und sie ahnt, weiß nicht, wie viel sie ahnt, aber er gibt's mir und ich geb's ihm zurück. Vielleicht braucht er dieses Kind mehr, als ich dieses Kind brauche. Und als ich das gelesen habe, immer wieder, der König, der Gesalbte, ich glaube, sie hat wirklich diesen Punkt erreicht, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich ergebe mich mit allem, was ich bin und habe. Du hast mir das gegeben, was ich wollte, ich gebe es dir zurück. Und alles andere ist deine Geschichte, nicht meine. Ob du mir weitere Kinder gibst oder nicht. Das, was wir vorhin gehört haben, das nennt man Kapitulation. Ist diese weiße Fahne, ich kapituliere. Und diese Geschichte, Messias, König, Samuel war tatsächlich derjenige, der die Könige eingeleitet hat in Israel. Samuel ist derjenige, wenn man die Geschichte weiterläuft, also nach diesem Kapitel hört man leider nichts mehr über Hannah, sehr viel über Samuel, zwei Bücher über Samuel. Skandalfrei bis zu seinem Lebensende hat dieser Mann gelebt. Furchtlos hat er dem Zeitgeist die Stirn geboten. Und er ist derjenige, der Saul eingesetzt hat, Saul wieder abgesetzt, weil es eine Katastrophe war. Dieser Mann war sowas von eitel und arrogant. Und dann kommt ein David ins Spiel. Dem seine Lieder haben wir vorhin gesungen. Was? 4000 Jahre später singen wir immer noch seine Lieder. Samuel ist derjenige, der zu dieser Familie geschickt wird, zu so einer Adelsfamilie in Bethlehem von Isai. Und da sind laute, stramme Söhne. Und dann gibt's ein Casting. Die werden alle aufgereiht. Gott hat ihm gesagt, einer von denen wird's. Der König nach meinem Herzen. Und Samuel, der erste Eliab, wow, Muskelmann, sportlich, gut aussehend, groß gewachsen, der wird's sein. Und eine kleine Stimme in seinem Herzen sagt, m-m. Und der nächste ist auch gut aussehend. Waren ja laute Hingucker, diese Söhne. Und bei jedem Einzelnen kommt eine kleine, nee, der ist es nicht. Und dann kommt diese köstliche Frage, wo Samuel sagt zu dem Vater, gibt es irgendwelche, die übrig sind? Die Übrigen, die auf der Ersatzbank sitzen, da sucht Gott sein Team. Warum? Weil sie meistens die Demütigen sind. Die wissen, sie sind in sich selber nichts. Und er kann sie gebrauchen. Ja, es gibt einen, der übrig ist, der guckt nach den Schafen irgendwo draußen mit seiner Gitarre, singt er Lieder. Der wird reingeholt und alles in Samuel, der ist es. Der Vorreiter des Messias, der die Psalmen geschrieben hat. Der Herr ist mein Hirte, der mehr gesehen hat von diesem Heil, der kommen wird, als alle anderen. Das war Samuels Werk, Samuels innere Augen. Und da kommt dieser Satz, den wir vielleicht kennen, Gott schaut nicht aufs Äußere, sondern aufs Herz, der König. Und vielleicht erkennt sie auch, dass es ein viel größeres Problem gibt, als nur der Mangel an einem Kind oder die Abwesenheit von einer Schwangerschaft oder ihre eigene Not. Die eigentliche Säure, und das schimmert durch diese Geschichte hindurch, da ist der Timothy Keller super. Habe ich von ihm gelernt, in jedem alttestamentlichen Geschichte findest du irgendwo zwei Balken, die sich abzeichnen. Überall. Irgendein kluger Mensch hat neulich gesagt, das war mein Anstoß für den Podcast, dass das Alte Testament nicht relevant ist für Christen heute. Ich dachte, hä? Und dass Jesus gar nicht vorkommt im Alten Testament. Hä? Hast du das Buch schon gelesen, du kluger Mensch? Hast du so viel studiert, dass du so dumm geworden bist? Sorry. Nix gegen Studierte, nicht selber ein. Christus überall, Timothy Keller bringt es so schön raus, vom Anfang bis zum Ende, auf jeder Seite dieses Buchs findest du in Geheimsprache diesen König. Hannah hat es erkannt. Sie hat das Buch schon gelesen, das, was es bisher gab. Da kommt ein größeres Heil, weil es ein größeres Problem gibt in dieser Welt, als die Säure, die deine Umstände in dein Leben gekippt haben, die Zufälle deiner Geburt, die Schwierigkeiten deiner Kindheit, die Eiseskälte deiner Umgebung, Eltern, die nicht richtig auf dich aufgepasst haben, die nicht richtig geliebt haben. Die größere Sünde hat einen Namen, das sehr, sehr unbeliebt geworden ist in unserer heutigen Zeit. Das heißt Sünde, ganz einfach. Die Kirchenväter hatten kein Problem, das Wort zu nennen. Habt ihr gemerkt in dem Lied, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm. Er warf sie weit weg in die Fern. Ein traumatisierter Mann, der gerade alles verloren hat. Jeden Grund hätte, verbittert zu sein und sagen, Gott, ich werf dich weg, wenn du so mit mir umgehst. Sohn weg, Geschäft weg, 4 Töchter weg. Und er schreibt, die Last meiner Sünde. Wow. Er war so fromm, dass er erkannt hat, es gibt ein noch tieferes Problem. Und das ist schon gelöst worden am Kreuz von Golgatha. Der Blick auf den Gekreuzigten. Paul Gerhardt in einem ähnlichen Umstand, er hat ja auch ein Kind zu Grab getragen, er hat viele Kinder zu Grab, eigene. Was hat er geschrieben gleich danach? Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau, Herr, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir um mein Erbarme den Anblick deiner Gnade. Das ist die 3. Strophe von O Haupt voll Blut und Wunden. Der Blick auf den Gekreuzigten. Das hat Hannah hier irgendwo geahnt. Es gibt ein tieferes Problem und eine viel tiefere Lösung als das Glück meiner Umstände. Sie schüttet ihr Herz aus und sieht einen Berg namens Golgatha, ein König, ein Messias, ein Retter. Ja, sie sieht dieses im Wir ist die Lösung, nicht ich, nicht ich haben wollen, sondern du haben willst. Was hast du von mir, nicht was habe ich von dir? Ich wurde neulich gefragt in einem Interview, ja, und was hast du mit Jesus erlebt diese Woche? Ich habe gesagt, gar nichts. Weil die Frage mich inzwischen nicht mehr interessiert. Mich bewegt es mehr, was er mit mir erlebt hat diese Woche. Das ist die viel wichtigere Frage. Und zermürbt mich manchmal, wenn ich in meine Gedanken schaue. Die eigentliche Säure ist dieses Wort Sünde, nicht Umstände. Christ, der Retter, ist da. Warum freuen wir uns nicht mehr über Weihnachten, weil wir nicht mehr wissen, wovon wir gerettet wurden? Es war nicht von unseren Umständen. Elizabeth Elliot habe ich gestern zitiert. Die Lösung ist nicht ich in anderen Umständen, sondern Christus in mir. Christus, der vergibt. Ja, wovon muss ich gerettet werden? Ich bin doch fromm, ich habe doch niemand umgebracht. Ich habe versucht, mir bemüht, ein gutes Leben zu führen. Als wir mitten in diesem Schamassel in Nigeria, die Leichen stapeln sich. Wir als Kinder haben das natürlich alles mitgekriegt. Die Verwesung hängt in der Luft. Und ich weiß noch, wie meine Mutter uns gesammelt hat um sich herum. Wir hatten Lockdown, durften nicht raus. Es war gefährlich immer noch. Viele Freunde waren gestorben, Mitarbeiter von meinem Vater. Es war Land unter. Ob dieses Land jemals wieder aufleben kann, ob wir jemals wieder rauskommen. Und meine Mutter hat gesagt, das, was da draußen passiert, Mädels, ist wichtig, dass ihr erkennt in jungen Jahren, es ist nicht nur da draußen, es steckt in jedem von uns drin. Autsch! Wir sind zu allem fähig, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn wir auch in der Lage gewesen wären. Wir haben früher Bußen-Bettag gehabt. In Deutschland, wahrscheinlich hier auch, oder? Der evangelischen Kirche, wo einmal im Jahr gingen wir auf die Knie und haben mit Zermürbung und Horror und Empörung uns daran erinnert, wozu ein gebildetes, aufgeklärtes, im Wohlstand schwelgendes Volk alles fähig ist, wenn es drauf ankommt. Ich fand es schade, als das dann abgesagt wurde oder nicht mehr so erinnert wird wie damals. Und das gilt nicht nur für unser Land Deutschland. In Amsterdam sind Juden wieder zusammengeschlagen worden. Bußen-Bettag, wozu wir fähig sind, ist eine höchst aktuelle Frage in unserer Zeit. Sünde, was ist Sünde? Sünde ist, ich will Gott sein. Sünde ist das, was geflüstert wurde im Garten Eden. Ist, hallo Leute, ihr dürft nicht von dem Baum essen, wie gemein ist Gott denn? Der Feind hat sie nicht daran erinnert, es gab Millionen andere Bäume, von denen sie essen durften. Diese eine Sache, die ich nicht haben kann, mir steht zu. Ich bin unbeachtet, ich bin übersehen, ich bin jetzt gekränkt. Kennt ihr Leute, die immer gekränkt sind? Immer gekränkt, weil ihnen was fehlt. Mein Umwelt ist dazu da, um mich glücklich zu machen. Das ist Sünde. Jetzt kommt's wirklich nah, oder? Leute, die immer beleidigt sind. Immer das, was sie nicht haben. Haben, haben, haben. Lukas 15, gib mir, was mir zusteht. Der pubertierende Sohn sagt zu seinem Vater. bricht ihm das Herz in dieser Geschichte von Jesus. Ich will Gott sein, ich bestimme und ihr seid dazu da, um meine Wünsche zu füllen. In irgendeiner Form finden wir uns, wenn wir ehrlich sind, alle da wieder. Und dann kommt der Herr in den Garten, sucht nach Adam und das Erste, was er sagt, ja ich, nö, nö. Es war die Frau, die du mir geschenkt hast. Wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es lustig. Diese Ausweichmanöver. Ich, die Frau, ich, nee, 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 die Schlange da, deine Schuld, Herr. Das ist Sünde, was mir zusteht. Spätestens, genau, hat meine Mutter uns damals erklärt, Schwamm drüber, alles nicht so schlimm. Das ist nicht Gnade. Gnade ist, wir schauen unsere Sünde ins Gesicht, wie die Kirchenväter uns das beigebracht haben. Und wir sagen, Kyrie eleison, erbarme du dich, Herr. Ich bin nicht würdig, dein Sohn oder deine Tochter zu heißen, Lukas 15. Nichts von meiner Sünde wissen zu wollen, auch nicht. Spätestens dann nicht, wenn gegen mich gesündigt wird. In einer Pädagogenrunde wurde gesagt, man darf mit Kindern nicht mehr über Sünde reden. Ich habe mich an meine Mutter erinnert und dann habe ich gewagt, zu sagen, du Moment mal, spätestens, wenn dir dein Handy geklaut wird, dann weißt du, was Sünde ist, wenn der andere was macht. Kinder verstehen das besser als wir. Gerade das ist das Wesen der Sünde. Wenn ich über andere lästere, ist mein gutes Recht, ich bin halt ehrlich. Wenn andere über mich lästern, das hast du gesagt, oder? Behandle andere wie genau, das ist es. Genau das, aber wie schwer das ist, uns selber in Frage zu stellen und mit den anderen gnädig zu sein. Wir machen es umgekehrt. Wir sind extrem gnädig mit uns selber. Extrem schnell den Finger auf die anderen zu zeigen. Wenn andere über mich lästern, Mobbing, das ist das, was Sünde mit uns macht. Unsere Wahrnehmung ist gegenüber der eigenen Schuld betäubt, aber hochgradig überempfindlich gegen der Schuld der anderen. Wow. Die Opferrolle, die macht uns Spaß. Ich sage das behutsam, weil ich weiß, sitzen sicher Leute, die wirklich Opfer sind von den Übeltätern oder Übeltaten der anderen. Aber Heil fängt an, wo ich den Mut habe zu sagen, Christsein ist nichts für Feiglinge, zu sagen, ich, wir haben als Kinder dieses Lied gesungen, it's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer, ich bin's, die rettungsbedürftig ist. Es kostet Mut, vor allem wenn du von anderen Menschen sehr verletzt worden bist, diesen Punkt zu erreichen. Das war für mich ein großer Durchbruch. Meine Freundin liebevoll zu mir gesagt hat, gibt es irgendwas, was dir vergeben werden muss. Oh, ich habe sehr viel gefunden. Und dann war es nicht so schwer, den anderen zu vergeben. Jesus hat viele Stories davon erzählt. Vergib mir meine Schuld, wie auch ich den anderen. Es ist immer entspricht sich. Und je mehr wir denken, meine Güte, welch Glück ist, erlöst zu sein, hat man früher gesungen. Welch Glück, und deshalb ist so wenig Freude in unseren Gemeinden. Wir haben vergessen, wovon wir gerettet. Wenn Christ errettet, ist er ja wovon? Ist meine Sünde denn so gravierend? Ja, ja. Der Bibel nach bin ich eine Verbrecherin. Gut, Tiefluft holen und dann das Kreuz. Ich zitiere gerne aus den alten Kirchenvätern, weil ich, wie ihr merkt, das Gefühl habe, die haben es besser begriffen als wir. Wir haben es abgefedert, ein bisschen verweichlicht, die ganze Geschichte, weil wir damit nichts anfangen können. Was hat Sebastian Bach, Johannes Passion, eine Freundin von uns, hat da gesungen in Reutlingen. Ich habe das Programm mitgenommen. Christus, der uns selig macht, kein Bös hat begangen. Der ward für uns in der Nacht als ein Dieb gefangen, geführt für gottlose Leut, fälschlich verklaget, verlacht, verhöhnt, verspeit, wie denn die Schrift saget. Was ist da passiert? Was war Gottes Lösung? Er liebt uns bedingungslos. Aber die Sünde, in der wir leben, macht es unmöglich. Es ist Basisevangelium jetzt, mit ihnen in Kontakt zu kommen, mit einem heiligen Gott. Was er macht, ist absolut umwerfend. Er sagt, du bist schuldig, kein Schwamm drüber, das ist nicht Gnade, sondern es ist gravierend, die zickigen Gedanken, das Neid, die Faulheit, die Selbstbezogenheit, selber Gott sein wollen, die Liste ist endlos, aber Moment mal, schick mir die Rechnung. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Ich kann das nicht bezahlen. Ich kann nicht von mir aus diese Schuld loswerden. Ich kann von mir aus unmöglich ein netter Mensch werden. Ich kann es versuchen, ab und zu freundlich zu sein, wenn mir danach ist. Aber meine Güte, wie schnell versage ich wieder. Und Jesus sagt, gut, schick mir die Rechnung. Ich bezahle. Und das ist das Evangelium. Christ, der Retter, ist da Retter aus Sünde und Not. Jetzt sind wir wirklich an der Basis des Evangeliums. Und mit diesem Gedanken möchte ich euch lassen, weil wir werden die Freude nicht empfinden, wenn wir nicht wissen, wofür die Freude ist. Gute Gefühle über Gott haben, das lässt mich kalt, ich kann ihn nicht sehen, ich habe genug Sorgen im Leben. Aber wenn ich weiß, wo ich wäre ohne ihn, wo ich gelandet wäre letztlich ohne ihn in der Ewigkeit. Mit ihm ist schon schwer genug manchmal, aber ohne ihn nie und nimmer. Wo sollen wir sonst hingehen? Als Jesus gesagt hat, ja, harte Predigten bringe ich, hat Jesus gesagt, wollt ihr auch gehen? Und die Jünger, wohin? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Ein Mann hat das verstanden, mehr als alle anderen, mehr als alle gebildeten Theologen, Akademiker, Experten, Bibelleser, fromme Leute. Und das war der Mann, der neben Jesus am Kreuz hing. Diese Geschichte ist unglaublich und das möchte ich mit euch lassen. Heute Abend werden wir die Folgen davon, was es ganz praktisch mit unserer Seele macht, diese Geschichte. Da wird es spannend. Dieser Mann, einer macht sich lustig über ihn. Jesus sank noch tiefer wie Hiob. Dieses Folter, dieses Kreuz war ein Horror. Die Römer haben das Wort Kreuz nicht mal in den Mund genommen, weil sie sich gleich übergeben mussten. Und jemand hat mir neulich gesagt, ja, du hast ganz schön Fantasie, wenn du über das Kreuz... Nee, es ist keine Fantasie, es ist Josephus Flavius, der römische Geschichtsschreiber. Es sind die Geschichten über Kreuzigungen, die man kennt von der Geschichte. Psalm 22 ist eine Beschreibung. Mein Gott, warum hast du mir... Was Jesus durchmacht. Es war eine Qual ohne ihresgleichen. Die Römer waren super, super toll in Folter. Das war ihr Haupt... Errungenschaft. Es war, manchmal ging es 3 Tage lang, also es ist ein bisschen makaber, aber dann singen wir ein Lied vielleicht oder irgendwas. Jesus hatte das Unglück, die römische Peitsche zu überleben. Wenn du Glück hattest, bist du da schon gestorben. Bis er diesen Balken hochgeschleppt hat auf den Berg, war sein Rücken ein einziger Matsch. Verblutend und die Knochen schauten raus. Das ist nicht meine Fantasie, so war's. Dann wirst du aufgespießt. Füße. Als ob es nicht schlimm genug ist. Dann der Tod war ein Erstickungstod, weil der körperliche Reflex, es war gut durchdacht von den Römern, dein Körper erstickt nicht absichtlich. Also du holst Luft wie ein Reflex. Und so ziehst du dich hoch, um Luft zu holen, an diesen zerrissenen Händen und Füßen. Und dann wieder runter. Also die höllischen Qualen. Und manchmal ging es tatsächlich 3 Tage lang. Und dann endlich mal hattest du keine Kraft mehr. Und ein skurriler kleiner Dialog mittendrin. Ich weiß nicht, wie sie sich überhaupt unterhalten haben. Diese 2 Männer, blutüberströmt, geschwollenen Augen, Tränen noch und nöcher, Dornenkronen. Ihr könnt es euch vorstellen. Nicht mehr erkennbar als Mensch. Und das ist auch keine Fantasie, das hat Jesaja gesagt. Wir haben ihn nicht mehr erkannt als Mensch. Ein Stück Fleisch aufgespießt, gerade noch atmend. Mit dem anderen redet er. Der eine sagt zu dem anderen, hör auf zu spotten, wir haben das verdient, was wir durchmachen. Das ist wahrscheinlich der erstaunlichste Satz in der ganzen Bibel. Weil an seiner Stelle hätte ich zu den Römern gesagt, hey, ich hab's verdient, aber bitte mach schnell, Kopf ab, Luxustod und dann hab ich's hinter mir. Er leidet diese Qualen und sagt, ich hab's verdient. Das ist Sündenerkenntnis. Und dann sagt er zu Jesus, du unschuldig, ich schuldig. Und dann dieser Satz, bitte nimm mich mit in dein Paradies. Und dann diese Gänsehautantwort von Jesus, Freund, wir sehen uns heute wieder. Mit anderen Worten, hey, es ist nicht aus. Es ist nicht zu spät. Du hast deine einzige Chance, ein gutes Leben zu führen, voll gegen die Wand getrieben, aber es ist nicht zu spät. Selbst da ist es nicht zu spät, das ist Rettung. Rettung für uns ist, wenn wir unsere Geschichte in dieser Geschichte wiederfinden. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Kerl gestorben ist. Mit Gedanken dran, hey, ich werde wieder tanzen. Ich werde wieder singen. Weinen dauert eine Nacht, aber Jubel kommt am Morgen. Es wird wieder kommen. Ich werde aufwachen. Ich werde bei ihm sein. Ich werde bei ihm sein. Ich klammere mich an diese Gnade. Ich glaube, dieser Moment ist wahrscheinlich die Essenz einer christlichen Bekehrung. Du unschuldig, ich schuldig, nimm mich mit. Der Mann hat keine Zeit mehr, sich für eine Freizeit zu melden für nächstes Jahr. Mitzuhelfen bei den Büchern, Bücher zu schreiben, Lettering mitzumachen, Hesekiel, Wanderung zu machen, nichts mehr, Kinderarbeit zu machen. Nichts, aus die Maus, Ende Sense, seine einzige Chance auf Leben hat er verpeilt. Und Gott sagt, Jesus sagt zu ihm höchstpersönlich, hey, es ist nicht zu spät, es gibt ein Danach. Das ist Rettung, das ist, oh du Fröhliche, das ist, ich stehe an deiner Krippe hier, ich sehe dich mit Freuden an, ich kann mich nicht satt sehen, diese Rettung. Das ist nicht nur am Anfang unseres Lebens, unserer Bekehrung. Abgehakt, jetzt bin ich Christ, ich bin immer noch genauso egoistisch wie vorher, halt mit Bibelstellen. Nee. Es ist täglich dein Kreuz auf dich nehmen und diesem Meister nachfolgen. Täglich diese Lieder singen. Und je älter wir werden, warum werden wir so langweilig, wenn wir älter werden? Mehr tanzen, mehr singen, mehr jubeln, je näher du an die Herrlichkeit kommst. Das ist eine schöne Herausforderung, oder? Wir Omas sagen, Herr, hier bin ich wieder. Ein paar Körperteile tun noch. Herz ist gebrochen. Vieles nicht so gelaufen, wie ich will, aber hallo, ich melde mich wieder zu Dienst. Nimm die Teile, die noch tun, Mundwerk immer. Und ich diene dir bis zum Schluss. Der Aufmarsch der Omas nenne ich das immer. Unsere Kirchen brauchen das, unsere Jugend braucht es, die merken das nicht immer, aber wir wissen das. Bring den Kuchen mit, immer gut. Was zu essen dabei. Und die restlichen Jahre, wir werden älter heutzutage, wie unsere Vorfahren, ist doch die Chance. Da stecken Ressourcen hier in diesem Raum, wo man das ganze Land auf den Kopf stellen könnten, wenn wir wollten. Die Kirche auf jeden Fall. Warte mal, wenn die Omas anfangen zu rocken, ob die Jugendlichen nicht zurückkommen in die Kirche. Vor allem, wenn Kuchen dabei ist. Das ist es. Rettung, Rettung, Rettung. Was hat Friedrich Nietzsche gesagt? Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Er schrieb einmal, ihr aber, wenn euer Glauben euch selig macht, so gebt euch auch selig, Leute. Das war der Oberatheist, gell? Eure Gesichter sind immer eurem Glauben schädlicher gewesen als unsere Gründe. Sprich, wenn ihr mit über Rettung schwärmt und mit Zitronengesichtern in der Gegend rumlaufen, glaubt euch keiner eure Erlösung. Dann benimmt euch ein bisschen erlöst. Mehr dazu heute Abend, ich habe gerade mit Horror auf die Uhr geguckt. Wir werden dann viel Spaß haben, wenn wir sehen, was das mit uns macht. Und es ist herrlich. Ich singe ein Lied, einfach als Gebet, dass wir jetzt ein bisschen Vorgeschmack auf heute Abend. Wenn ihr das Lied kennt, singt es einfach mit. Kann sein, dass ihr es kennt. Aber singen wir einfach als Gebet, um mit diesen Gedanken in den Rest des Tages, auch in die Workshops heute Nachmittag. Wenn ihr irgendwelche brennende Fragen habt, dann, ich glaube, bei manchen könnte man bei beiden dabei sein, oder? In die Fragerunde, auch wenn ihr ein bisschen später kommt, gerne. Und ansonsten, das höchste Gut.